Die Ukraine. Wie geht Wiederaufbau im Krieg? Vor mehr als 2 Jahren begann der russische Großangriff auf die Ukraine. Seither setzen die Menschen dort sich entschlossen zur Wehr. Aber die brutalen Attacken Russlands auf zivile Ziele, zum Beispiel auf die Energieinfrastruktur, auch die systematische Zerstörung von Städten wie Kharkiv, gehen weiter. Wann und zu welchen Bedingungen dieser Krieg zu Ende geht, das ist längst nicht abzusehen. Dennoch blicken die Ukrainer und ihre westlichen Unterstützer bereits in die Zukunft. Und die liegt für das Land in Europa, im demokratischen Westen. In Berlin findet nächste Woche die 3. Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine statt. Am 11. und 12. Juni soll die Ukraine Recovery Conference vor allem die Zukunft des Landes als künftiges, prosperierendes EU-Mitglied konzipieren. Mit dabei ist auch Alex Lisitsa, Direktor von IMC Agro, einem der größten Agrarunternehmen der Ukraine. Guten Tag, Herr Dr. Lisitsa.
Guten Tag.
Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai.
Herr Dr. Lisitsa, Sie sind nicht nur Unternehmer, Sie sind auch Autor. Gerade haben Sie ein Buch vorgelegt. Meine wilde Nation heißt das. Was ist denn so wild an den Ukrainern?
Wild ist bei uns im Grunde genommen vieles, und zwar sind die Menschen, die jetzt bei uns leben und gerade gegen Russland kämpfen. Wir haben eine Nation, die aus verschiedenen Regionen irgendwie in einer Stadt zusammenlebt, und wir haben diese Wildheit bei uns nicht nur einfach durch Geschichte irgendwie geschaffen, sondern dadurch, dass wir immer wieder was Neues ausdenken. Wildheit ist bei uns auch tief in dem Sinne, dass wir nicht langfristig planen können, leider. Wir können auch langfristig keine Entscheidungen treffen. Wir sind tatsächlich irgendwie in der Lage, schnell Entscheidungen zu treffen und in der Lage, auch jetzt wild gegen so ein Aggressionsland wie Russland zu kämpfen.
Haben Sie damals damit gerechnet, im Februar 2022, dass Ihre Landsleute sich so entschlossen gegen den russischen Überfall wehren würden, ihn sogar zurückdrängen könnten?
Eigentlich nicht. Wir haben von einem Unternehmen, wir arbeiten im Norden der Ukraine, und wir haben immer wieder bestimmte Umfragen gemacht in unseren Regionen, was die Menschen über sogenannten Bruderstaat Russland denken. Und 70% waren immer wieder der Meinung, die Russen sind unsere Brüder, die werden uns nie angreifen. Ich war auch der Meinung, das wird nicht passieren. Was aber passierte, wie die Ukrainer halt sich gegenstanden, das ist natürlich, das hat mich sehr überrascht.
Sind die Betriebe Ihrer Holding auch direkt vom Krieg betroffen? Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind vor allem auch im Norden tätig.
Genau, also von 120.000 Hektar Land und 7 Siloanlagen, die wir betreiben, waren 100.000 Hektar sofort besetzt von Russen und 6 von 7 Siloanlagen auch. Und auch unsere größte Milchfarmanlage war auch besetzt innerhalb von einigen Stunden.
Aber jetzt wieder alles frei?
Wieder alles frei. Einige Sachen leider, wie die Milchanlage mit 1000 Kühen, haben wir schließen müssen. Eine Siloanlage ist auch komplett zerstört worden. Alles andere ist jetzt momentan funktioniert und da freuen wir uns.
Haben Sie das Unternehmen auch infolge des Krieges neu aufstellen müssen?
Ja, auf jeden Fall. Bei uns waren, wie gesagt, vom Anfang an viele Probleme mit der Besatzung durch Russland und dann entsprechend Befreiung. 33.000 Hektar waren vermint bei uns oder waren in sogenannten war-affected areas. Die Milchanlage haben wir zugemacht. Wir konnten gar nicht exportieren, die ganze Logistik war zerstört, die Brücken, die Straßen. Also wir haben bis 2024 das Getreide aus dem Jahr 21 bei uns auf dem Lager. Insofern, wir haben uns umstrukturieren müssen. Da hat schon einiges passiert.
Haben Sie, wo Sie jetzt auch gerade Minen berichten, haben Sie Mitarbeiter verloren?
Ja, wir haben Mitarbeiter verloren im Krieg durch Mobilisierung, aber auch durch die Besatzung, nicht viele, 2 Mitarbeiter. Und wir haben auch 2 Traktoren halt durch Minen komplett zerstört bekommen. 2 Mitarbeiter, die in den Traktoren waren, haben überstanden. Da hat uns natürlich das sehr gefreut.
Wie sieht es mit den wirtschaftlichen Verlusten aus? Letztes Jahr hatte ja Russland auch das Abkommen zur Getreideausfuhr über das Schwarze Meer gekündigt. Hatte das Folgen für Ihr Unternehmen?
Ja, das hatte Folgen für unser Unternehmen. Wie gesagt, wir waren tatsächlich nicht in der Lage, auch zu exportieren. Deswegen haben wir letztes Jahr mit einem dicken Minus von $21 Millionen gemacht.
Und haben Sie Sie es wieder aufgeholt?
Jetzt haben wir, also wir blicken jetzt nach vorne und wir haben in den letzten 5 Monaten vor allem durch die Möglichkeiten im Schwarzen Meer auch exportieren können, vor allem das Getreide aus dem Jahr 21, 22, aber auch 23 exportiert. Jetzt blicken wir ganz hoffnungsvoll nach vorne und hoffen, dass wir dieses Jahr mindestens im Nullbereich ankommen.
Letztes Jahr im Sommer, als Moskau, wie gesagt, das Abkommen zur Getreideausfuhr über Schwarze Meer aufkündigte, da galt das als ganz große Hiobsbotschaft. Das war offenbar, die Auswirkungen waren offenbar doch nicht so schwierig. Warum nicht?
Jein, also es ging natürlich darum, wie und welchen Häfen konnte man exportieren und welche Routen. Mittlerweile hat die ukrainische Armee das geschafft, dass die russische Flotte eigentlich nicht mehr da nah an Odessa ist. Und das hat uns natürlich geholfen, auch die neuen Routen zu entwickeln. Also momentan gehen die Schiffe jetzt von Odessa nicht quer durch das Schwarze Meer, sondern die gehen praktisch an der Grenze zur Ukraine nach Rumänien und dann von Rumänien weiter. Das kostet etwas mehr Geld als vorher, aber da sind wir von Russland nicht mehr so abhängig wie auch letztes Jahr mit dem Getreideabkommen.
Sie sind nun, wie gesagt, in Berlin, weil Sie auch an der Wiederaufbaukonferenz hier teilnehmen werden. Letztes Jahr waren Sie auch schon in London mit dabei. Die Vorbereitung der ukrainischen Regierung darauf, die beschreiben Sie in Ihrem Buch als, sagen wir mal, eher undurchdacht. Wie ist denn die Vorbereitung diesmal gelaufen?
Ja, letztes war eigentlich in London war eine ziemlich erfolgreiche Geschichte, vor allem dadurch, dass Frau von der Leyen erklärt hat, für die Ukraine eine 50 Milliarden Euro Unterstützung in den nächsten 4 Jahren. Und das hat natürlich dazu geführt, dass gleich nach der Veranstaltung in London die ukrainische Regierung, vor allem das Wirtschaftsministerium, angefangen haben mit der Vorbereitung. Die haben etliche Working Groups, also etliche Arbeitsgruppen gebildet, auch im Bereich Infrastruktur, Logistik, Landwirtschaft. Und da wurde tatsächlich schon einiges gemacht. Und das Ziel der Veranstaltung in Berlin aus der Sicht der ukrainischen Regierung, aber auch der Wirtschaft, tatsächlich jetzt verstärkt Wirtschaft mit einzubeziehen in den Wiederaufbauprozess der Ukraine, nicht nach dem Krieg, sondern während des Krieges.
Ja, und das ist ja sicherlich recht schwierig. In London wurden letztes Jahr ja schon 50 Milliarden Dollar internationale Hilfe für den Wiederaufbau zugesagt, aber unter der Bedingung, dass eine Summe in derselben Höhe von der Privatwirtschaft eingeworben wird. Ist das denn realistisch?
Ist sehr schwierig und nicht einfach natürlich jetzt internationale Investoren für die Ukraine zu begeistern. Deswegen sage ich auch, wir sollen erstmal setzen auf die Wirtschaft, die in der Ukraine bereits funktioniert und etliche vielleicht mal Gelder in Form von Darlehen, aber Projektfinanzierung für die Wirtschaft in der Ukraine halt zur Verfügung zu stellen. Das ist wahrscheinlich die Entscheidung, die wir erwarten, auch in Berlin.
Wird das denn reichen, ukrainische Unternehmen? Ich habe letztes Jahr zum ukrainischen Energiesektor im Lande recherchiert und aus allen Unternehmen dort kam die Klage, dass man ausländische Investitionen brauche, aber dass kaum ein Investor sich in das Kriegsland wage, natürlich zum Beispiel auch aus Versicherungsgründen und so weiter.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Im Grunde genommen, die Kriegsversicherungen, die sollen auch funktionieren für diejenigen, die sich trauen, in die Ukraine zu gehen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, wo ich auch das Problem sehe, das ist natürlich auch Mangel an Fachkräften momentan, die wir haben. Nicht nur männlich, aber auch weiblich. Und das ist ja das andere Riesenproblem. Insofern, das ist ein komplexes Thema. Und wenn wir jetzt über Wiederaufbau während des Krieges denken, dann müssen wir auch gleich denken über eine neue Migration für die Ukraine. Wo sollen die Menschen in die Ukraine kommen, um den Wiederaufbau zu gewährleisten? Also das ist ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Da müssen wir schon jetzt dran arbeiten.
Ich möchte noch mal kurz zu sprechen kommen auf die Konferenz, Wiederaufbaukonferenz in London letztes Jahr. Da haben Sie zur grünen Transformation der Ukraine vorgetragen, für die Sie ja auch in Ihrem Buch plädieren. Kann die Ukraine eine solche Transformation in absehbarer Zeit denn überhaupt leisten?
Ja, wir sind schon dabei. Also das Unternehmen von mir hat tatsächlich diese Smart Green Strategy vorgestellt in London. Wir realisieren sie schon. Auch zum Teil haben wir das Geld von European Bank of Reconstruction Development bekommen. Wir bemühen uns jetzt auch mit der Weltbank ein neues Projekt zu starten. Also wir wollen tatsächlich in so ein Vorzeigeunternehmen sein, gerade in der Ukraine. Aber auch die Regierung macht viel. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, im Hinblick auf die mögliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine hat die ukrainische Regierung über die letzten Monate viele Gesetze verabschiedet, die tatsächlich als grün bezeichnet werden können. Und da denke ich mir, das ist ein klares Zeichen halt auch von der Regierung an die Wirtschaft. Es muss um die grüne Zukunft der Ukraine gehen. Wir blicken natürlich mit großer Sorge auf Winter, gerade wegen der Energieversorgung der Ukraine. Die Russen haben jetzt in den letzten Monaten tatsächlich viele Anlagen komplett zerstört. Und da ist jetzt geblieben, wenn ich jetzt die Zahlen im Kopf habe, wir generieren jetzt knapp 8000 Megawatt von Energie und brauchen eigentlich 20 im Winter. Und da ist es nur der einzige Weg, ist tatsächlich eine grüne Energie in Hektik zu entwickeln, was unser Unternehmen jetzt auch macht. Also wir haben zum Beispiel unsere Siloanlagen jetzt komplett umgestellt auf alternative Energie mit Pellets, mit allem Möglichen. Und ich denke, dass es für uns nur der einzige Weg ist.
Ich glaube, eine Krux in der Ukraine ist, dass der Energiesektor bisher sehr stark konzentriert war. Das, soweit ich weiß, soll auch dezentralisiert werden. Ist das eine Chance für private
Investoren? Auf jeden Fall. Also gerade im grünen Bereich, das ist auf jeden Fall eine Chance für alle, für die Dezentralisierung, aber auch Möglichkeiten für die Wirtschaft. Also vor dem Krieg hat die ukrainische Kernindustrie bis zu 50% versorgt mit Energie. Mittlerweile wird wahrscheinlich über 70%. Alles andere leider funktioniert nicht, wie ich sagte. Insofern, das ist die Möglichkeit für die Wirtschaft, jetzt gerade da einzusteigen und was zu machen.
Herr Dr. Lisica, die Ukraine ist inzwischen EU-Beitrittskandidat. Der Beitritt ist aber an viele Bedingungen geknüpft, an viele Reformen auch. Wie läuft denn dieser Reformfahrplan aus Ihrer Sicht?
Also es läuft erstaunlicherweise gut. Wie gesagt, letztes Jahr wurden etliche Arbeitsgruppen auf der Regierungsebene gebildet. Ich bin in drei davon, also Landwirtschaft, Infrastruktur und Logistik. Und gerade im Bereich Landwirtschaft, was super kompliziert ist, also 50% der Unterlagen, die bereits, angepasst werden sollen für die EU-Mitgliedschaft, sind in welcher Form mit der Landwirtschaft verbunden. Und da hat die ukrainische Regierung erstaunlicherweise tatsächlich enorme Fortschritte gemacht im Bereich Agrarpolitik, wo bestimmte Sachen analysiert wurden, übersetzt wurden zu ukrainische. Und jetzt geht es auch langsam der Prozess von der Anpassung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, damit habe ich selber nicht gerechnet.
Also der Krieg ist schon eine Chance für Reformen, so klingt das. Aber welche Schwachstellen sind denn noch da?
Ich denke, die Schwachstelle insgesamt in der Ukraine, es ist eine Tendenz zum Mikromanagement. Also viele denken, dass viele setzen auf Menschen und Personen und nicht auf die Institutionen. Und ich denke, da müssen wir das ändern, gerade im Hinblick auf eine mögliche EU-Mitgliedschaft. Das heißt im Klaren, also viele setzen auf eine Person von Zelensky oder auf einen Minister, aber nicht als Institution, als solche. Und das muss sich ändern.
Ich war jetzt etwas erstaunt, dass Sie Mikromanagement genannt haben, weil ich dachte, dass Sie vielleicht Korruption, Seilschaften, Nepotismus nennen würden. Das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Kann denn ein Unternehmer in der Ukraine Geschäfte betreiben, ohne sich die Hände schmutzig zu machen?
Ja, also wir machen das seit Jahren und das ist überhaupt kein Problem. Ich sage immer wieder, wenn Sie in der Ukraine sauber arbeiten, Steuer bezahlen, keine Schmiergelder, dann werden Sie nicht angefasst von irgendjemandem. Wenn Sie nur anfangen, irgendwas falsch zu machen, irgendwo halblegale oder illegale Geschäfte zu machen, dann sind Sie natürlich sofort das Ziel von den Staatsorganen, die tatsächlich da mitverdienen wollen. Wir haben als Unternehmen, aber da sind ja etliche in der Ukraine, wir haben nie sowas mit illegalem Geschäft gemacht. Insofern, wir werden halt gar nicht angefragt. Wir werden mal angefragt von irgendwelchen Staatsbehörden wegen der Hilfe vielleicht mal für irgendwelche Sachen, jetzt gerade im Hinblick auf die Armee. Aber ansonsten kann man ohne weiteres sauber arbeiten, Steuer bezahlen und so weiter und so fort.
Ich habe Sie jetzt vor allem befragt im Hinblick auf das, was die Ukraine noch zu leisten hat, um der EU überhaupt beitreten zu können. Sagen Sie, was haben die Ukrainerinnen und die Ukrainer der EU zu bieten?
Genau, was kann die Ukraine für die EU machen oder was kann die Ukraine halt bringen? Wenn Sie sich mal vorstellen, Polen vor 20 Jahren, das ist wahrscheinlich die Ukraine heute. Also mit allen Problemen, aber auch Möglichkeiten, Vorteilen für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen. Polen hat vor 20 Jahren tatsächlich das geschafft, was keiner geglaubt hat. Es ist ein demokratisches Land mit der starken Wirtschaft, mit der starken Entwicklung der Infrastruktur. Und das wurde alles nur möglich wegen der EU-Mitgliedschaft von Polen. Da denke ich mir, genau so passiert auch mit der Ukraine. Ukraine bietet schon enorme Möglichkeiten, diese Wildheit, was wir haben. Wildheit im Hinblick auch gerade auf die Digitalisierung, im Hinblick auf die Entwicklung der Landwirtschaft, neue Möglichkeiten mit Innovationen, die Risikobereitschaft der Ukraine. Das kann schon alles vom Vorteil sein, auch für die EU, gerade für die EU, die sehr bürokratisiert ist.
Sie haben jetzt gerade die Landwirtschaft genannt. Das ist ja so ein Schwachpunkt der EU. Welche Vorteile hätte denn der EU-Beitritt etwa für Ihren Sektor?
Ja, für unseren Sektor ist natürlich super schwierig, schwierige Sache. Aber überlegen Sie sich, wir arbeiten seit 30 Jahren eigentlich ohne irgendwelche Direktzahlungen, Subventionen. Wir haben den Sektor, was noch 2001 die Ukraine hat, Weizen importiert. Können Sie sich mal das vorstellen? Wir haben über 20 Jahren so viel Geld investiert, dass Ukraine jetzt ein Global Player ist für Weizen, für Mais, für alle anderen Sachen. Und das ist nur halt möglich wegen der Innovationen, die da getätigt worden waren. Wenn ich jetzt mal anschaue, halt die Betriebe gerade in Polen, aber auch in Deutschland, da sind sie weit entfernt von den Standards, die wir in der Ukraine haben. Insofern kann die Ukraine was für die EU machen. Ja, im Bereich Technologie, Smart Farming, aber auch in den Bereichen, wo die EU halt nicht gerade stark ist. Also wenn Sie sich mal überlegen, die EU importiert jedes Jahr 5 Millionen Tonnen von Zucker, meistens aus Lateinamerika. Auf einer Seite, viele in der EU machen sich Sorgen halt wegen Amazonas und das und jenes und anderes. Auf der anderen Seite, wir importieren Zucker genau aus der Region, wo eigentlich dann die Wälder zerstört wurden. Da fragt man sich, können wir das aus der Ukraine importieren? Ja, natürlich. Die Ukraine wäre bereit, auch den Zucker in die EU zu bringen mit der besten Qualität.
Sie haben vorhin beschrieben, wie die Getreideausfuhr aus der Ukraine jetzt über andere Wege, aber immer noch zum Teil über das Schwarze Meer läuft. Aber seit Sommer letzten Jahres wird ja in vielen Anrainerstaaten der Ukraine gegen Getreideexporte über Land protestiert. Also Polen, das Sie gerade erwähnt haben, aber auch die Slowakei. Ist das ein Vorgeschmack auf Konflikte mit der Europäischen Union?
Ich denke, da sind viele Diskussionen, gerade im Hinblick auf Polen, die sind halt sehr emotional. Also ich war in Polen auch mit der ukrainischen Regierung bei den Verhandlungen dabei. Nur leider wollen die Polen über die Tatsachen und Fakten nicht reden. Und das ist ja das Problem. Weil wenn wir anschauen zum Beispiel, also in Polen wird kein Weizen aus der Ukraine grundsätzlich verkauft über die letzten 6 Monate. Der ganze Weizen geht nach Deutschland, nach Hamburg. Und dann geht da die Diskussion in Polen so nach dem Motto, naja, also wir wollen nicht nur, dass sie halt in Polen was verkaufen. Wir wollen auch nicht, dass sie in Hamburg was verkaufen, weil das unsere Märkte sind. Na, so eine Diskussion geht natürlich nicht. Ja? Weil im Grunde genommen muss man halt gucken und wir sagen auch, gerade beim Weizen, wo die Polen sich benachteiligt fühlen, da ist der Marktführer ist nicht die Ukraine leider, sondern Russland. Also Russland deckt bis zu 30% des Weltmarktes für Weizen. Also die Preise weltweit beeinflusst momentan das einzige Land ist Russland. Das gleiche gilt auch für Mais. Da sind natürlich nicht die Ukrainer jetzt gerade im Krieg, sondern Brasilien, Amerikaner, die machen tatsächlich den Unterschied. Und über solche Tatsachen wollen die polnischen Freunde leider nicht reden. Und es geht nicht nur um Weizen, sondern es geht auch zum Beispiel um solche Produkte wie Himbeeren. Also letztes Mal hatten wir eine heftige Diskussion in Polen. Die Polen wollen nicht, dass ukrainische Himbeeren nach Polen kommen. Das sagen wir auch, die gehen doch nicht nach Polen, die gehen meistens nach Deutschland. Und eigentlich nicht die Ukraine ist da Marktbauer, sondern ist Serbien. Also Serbien exportiert am meisten die Himbeeren. Muss man halt solche Tatsachen noch mal genau anschauen. Und letztes Mal, vor 2 Wochen, war ich in Polen wieder in Katowice bei so einer Veranstaltung. Da hat sich das schon verändert und viele Verbände, die jetzt mittlerweile haben registriert, dass nicht wir dran schuld sind, sondern muss man halt sich anpassen an die Weltbedingungen. Und das freut mich sehr, dass wir da geholfen haben, polnischen Freunden irgendwie die Tatsachen bzw. der Realität ins Auge zu blicken.
Herr Dr. Lisitzer, ich möchte noch mal weg von wirtschaftlichen Belangen. Der ukrainische Präsident Zelensky, wie sehen Sie ihn? Ist er ein guter Vertreter Ihres Landes?
Ich war sehr kritisch, als er da angekündigt hat, Präsident zu werden. Ich dachte, das wäre ein Witz im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings, und ich hatte ihn auch sehr stark kritisiert vor dem Krieg im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, der hat auch sehr viel Mut, bestimmte Sachen durchzuziehen im Bereich Wirtschaft. Dass die Bodenreform, die seit 30 Jahren ständig ein Problem war für jede ukrainische Regierung, der hat sie durchgeführt. eingeboxt. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und der hat mich natürlich sehr positiv überrascht während des Krieges. Der hat tatsächlich die ganze Nation mobilisiert. Der hat einfach mal irgendwelche Kräfte aus uns rausgeholt, wo wir da nicht dachten, dass es überhaupt möglich ist. Und da haben wir schon einiges ihm zu verdanken.
Selenskyj reist ja oft auch an die Front. Er wird ja auch dafür gelobt, dass er eben so viel Unterstützung zeigt für die Truppe. Er selber hebt in seinen Videos oft Soldaten und Einheiten namentlich hervor. Das wärmt das Herz. Aber geht sein Engagement für das Militär darüber hinaus? Also bei der Mobilisierung oder auch beim Austausch von Truppen geht es ja eher schleppend.
Es ist leider so, dass man halt innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren die ganze Armee nicht verändern kann. Und Selenskyj weiß das ganz genau. Ich war bei ihm bei einer Beratung dabei, wo er persönlich da über die Situation in der Armee gesprochen hat. Da weiß er ganz genau Bescheid, wo wir sind. Ich betreue da auch einige Brigaden dort in der Armee und man merkt schon, dass so ein Wechsel auf NATO-Standards nicht einfach ist. Aber man merkt auch, wie sich die Armee verändert. Und da sehe ich ja schon positive Signale, auf jeden Fall.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich um eine Brigade kümmern, sozusagen eine Patenschaft übernommen haben?
Das kam wiederum durch Selenskyj. Der war letztes Jahr im August an der Front. Der hat selber die Brigaden bereist und mit vielen gesprochen. Und da hat er selber festgestellt, dass genau die Managementrolle bei vielen Brigadeleitern irgendwie fehlt. Und der kam wieder zurück und da kam er auf die Idee, dass die Wirtschaft stärker mit einbezogen werden soll. Und da war ich einer der Ersten, die angesprochen worden waren vom Präsidenten. Und da habe ich eine Brigade zugeteilt bekommen.
Und was tun Sie für die? Was können Sie da leisten?
Wir machen ja viele Sachen. Also vor allem, wir helfen natürlich, jede Brigade hat ein Bankkonto, Buchführung und wir helfen auch mit bestimmten Sachen, wie zum Beispiel bei der Buchführung. Wir helfen auch mit der Dokumentation. Wir helfen auch in solchen Sachen wie zum Beispiel PR, GR und solche Sachen. Das ist wie ein Unternehmen eigentlich.
Was ist GR?
Governmental Relations. Ja, da gibt es ja auch, wusste ich auch vorher nicht, dass es in jeder Brigade bestimmte Einflüsse gibt. Da muss man halt berichten. Nach vorne, dort und dort. Insofern, wir helfen da schon ganz gerne halt und machen das auch ganz gerne. Und ich denke, das ist auch wichtig, ist nicht nur für die Brigade, aber auch für uns, die Verantwortung zu tragen und zu sagen, ja gut, wir leisten schon das Beste, was wir haben. Und das ist ja das Wissen, mit Menschen umzugehen.
Herr Dr. Lissitzer, manche ausländische Unterstützer der Ukraine denken jetzt offenbar über die Bedingungen zur Beendigung des Krieges nach. Eine Option ist dem Vernehmen nach Land für Frieden, sprich Moskau die bereits besetzten Gebiete zu überlassen. Wäre Kiew dazu bereit? Vor allem wären die Ukrainerinnen und Ukrainer dazu bereit?
Das ist eine super schwierige Frage. Also ich denke, da gibt es ja unterschiedliche Diskussionen. Also nach dem Motto Einfrieren, Korea-Szenario, irgendwie Frieden fürs Land, dann kommt natürlich die Frage, okay, Frieden fürs Land zum Beispiel, werden wir dann gleich NATO-Mitglied oder werden wir nicht? Momentan wird das überhaupt nicht diskutiert. Wenn wir jetzt nicht NATO-Mitglied werden, dann ist es die Frage der Zeit. Das heißt, in 2-3 Jahren kommt Russland schon wieder und sagt, okay, uns gehört nicht nur die Krim, sondern gehört auch Tschernigiw zum Beispiel. Da können wir auch nichts mehr machen. Insofern, das ist eine super schwierige Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Momentan sieht es so aus, dass die Ukrainer nicht bereit sind an irgendwelche Bedingungen mit dem Land, mit der Landabgabe. Das sind wir noch nicht so weit.
Sie haben in Berlin studiert, Sie haben hier sehr viele Verbindungen. Was glauben Sie, warum halten viele hierzulande immer noch an dieser Überzeugung fest, dass Russlands Interessen unbedingt berücksichtigt werden müssen? Also nur Frieden mit Russland.
Ich denke, das hat mit zwei verlorenen Kriegen zu tun und auch spezielle Geschichte zwischen Deutschland und Russland. Und ich denke, soweit ich mich erinnere, über meine Zeit in Deutschland war Russland immer wieder halt als Partner gerne gesehen. Und man hat irgendwie auch ein bisschen Angst vor Russland, will ich mal ganz ehrlich sagen. In Deutschland.
In der Ukraine nicht mehr?
Nö, also da haben wir uns mal verabschiedet von dem Angst. Also das ist ja nicht mehr so unser Fall jetzt.
Was sollte Deutschland denn tun, um einen Sieg der Ukraine zu befördern?
Wir sind super dankbar dem Deutschland und auch der Bundesregierung dafür, was sie machen. Und ich denke, weiter unterstützen mit bestimmten Sachen, viel mehr vielleicht mal mit Taurus-Raketen, aber auch einfach mal mehr Unterstützung im Militärbereich wäre wahrscheinlich wünschenswert von der Bundesregierung. Aber wir sind super dankbar für die Unterstützung, die Deutschland über die Jahre geleistet hat. Und da danken wir dem ganzen deutschen Volk dafür.
Herr Dr. Lissitzer, zum Schluss noch mal zusammenfassend, die Zukunft der Ukraine, das ist also unbedingt eine Zukunft in Europa?
Ja, Also da sehe ich ja keine Alternative.
Vielen Dank, Herr Dr. Lisitsa.
Ich danke Ihnen vielmals.
Im Gespräch mit Alex Lisitsa, Geschäftsführer der ukrainischen IMC Agrarholding, ging es um die Zukunft der Ukraine. Dass die Hürden auf dem Weg nach Westen dabei überwunden werden können, das beschreibt er in seinem Buch Meine wilde Nation, die Ukraine auf dem Weg in die Freiheit, das gerade erschienen ist. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.